Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heilbeerfasel oder Heilbeerfusel. Und wenn dann der Alkohol, der Heilbeerkugel, der gärende Heilbeerkugel.
Ich muss das mal neu abmischen. Mir, der Übergang, der gefällt mir irgendwie nicht so vom Rühmann zum Jingle. Willkommen zur Januar-Ausgabe der Flaschenwurin. Christoph Raffelt und ich bin Holger Klein, Wein trinken und darüber reden und manchmal auch über das ein oder andere Thema. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Ich vermute, wir fangen mit dem Schaumwein an.
Was für ein Schaumwein?
Wie, was für ein Schaumwein?
Rudloff? Rudloff ist kein Schaumwein.
Der aber doch ein Ja, was mache ich denn jetzt? Dann trinke ich halt die anderen drei, ne? Ich dachte mir, ich werf dich mal ein bisschen aus der Bahn, so zum Anfang, weißt du?
Ah, okay.
So, hui.
Du hast noch nicht aufgemacht, den Schaumwein.
Welchen Schaumwein? Gut. Welchen Schaumwein?
Aber es gibt ja auch im Februar keinen Schaumwein. Also es gibt überhaupt keinen Schaumwein in den letzten.
Ich habe heute
gerade erst Schaumwein.
Ich habe heute meine Pullen mal so durchsortiert, so mein Weinlager, ja. Und habe gefunden 4 Flaschen Hui. Das ist der
Cidre von Cidre,
genau.
Ja,
Dingens. Der Cidre von Dingens.
Von Dingens, aus Dingens.
Dingens.
Von der Saale Unstrut.
Ja. Genau, wo wir auf dem Festival waren. Ja, ja, das, auf dem Silvaner Fest. Da habe ich mich ein bisschen gefreut, dass ich da noch 4 von über habe.
Ja. Hui.
Womit fangen wir an?
Wir fangen an mit, das ist schon ein bisschen witzig, Silvaner und Tramina, das ist die klassische Beere, die sogenannte.
Die klassische Beere.
Die klassische Beere.
Schraubverschluss, ein billiger Wein.
Ja. Ich habe übrigens gelernt, dass das Hü ausgesprochen wird.
Hü!
Ja,
ja, also aber das finde ich irgendwie uncool.
Ja, Hü-Hot.
Ich habe auf dem Festival, ich glaube auf der Fusion war das, lief mal eine Frau rum, die hatte so ein Tattoo auf dem Oberarm, da stand nur drauf, yeah, hui. Ah. Eigentlich ein geiles Tattoo, oder?
Mit dem gleichen Schriftzug? Nee, das war einfach so.
Das war einfach so.
Das wär natürlich cool gewesen. Ja.
Nee, das war yeah
Conny,
und dann
ne? Conny und Efi.
H-U-I-I. Yeah, hui. Vielleicht nenne ich
ja,
die
jetzt
Sendung.
Jetzt lassen sich eher. Alle die das Ding von Macron tätowieren, glaube ich, gerade.
Das Ding von Macron?
Ja, hast du das nicht mitbekommen?
Nee.
Das Meme von Macron jetzt
ich
vom...
Nee.
Vom Gipfel, for sure?
Nee, ich hab ihr null mitbekommen. Ich habe das Einzige, was ich mitgekriegt habe, war seine Sonnenbrille.
Ja, der ist ja in Davos, genau. Der ist ja mit Sonnenbrille aufgetaucht, weil er ja irgendwie eine Augenentzündung hatte.
Genau.
Und die Sonnenbrille war dann wenige Minuten später in ganz Frankreich ausverkauft.
Was ich ja so krass finde, ist, die Sonnenbrille sieht aus wie die Dinger, die wir uns mit 20 an der Tanke im Drehständer gekauft haben.
Ja, ja,
aber die
genau.
hat 700 Euro gekostet.
Ich habe gehört 400, aber 400, egal. Okay. Teuer jedenfalls. Nee, dann hat er eine Rede gehalten irgendwie und dann hat er mehrfach for sure gesagt.
Ja.
Aber der kann das halt nicht als Franzose, das geht nicht, weil die diese Phonetik halt irgendwie nicht haben. Ja, genau, und das hört sich, aber weil er das in 2 Sätzen 3-mal gesagt hat, ist es halt sehr witzig. Und ich meine, er ist ja sonst in den Umfragen in Frankreich irgendwie eigentlich total unten durch, aber gerade feiern sie ihn dafür. Also für die Kombination mit dieser Pilotenbrille und for sure.
Aber wie schreibt man for sure im Macron'schen Sinne?
F-O-R-S-U-R-E.
Ah, tatsächlich, also das englische Original. Ich dachte, es gäbe vielleicht irgendwie einen französischen Ausdruck, der for sure oder so.
Ja, for sure.
Ja. Bedeutet vielleicht sowas wie Arschloch oder so, weißt du?
Ja. Aber for sure, im Englischen wird das nicht mit S-H-U-R-E geschrieben.
Stimmt. Das stimmt. Nee, S-U-R-E.
Ja?
Ja,
Suche.
Okay. Suche.
Nee, ich glaube, sie schreiben es anders. Sie schreiben es for sure. Also F-O, S-H-U-R. Ja, so ist es. Genau.
Ja, das finde ich, das will ich auch.
For sure.
Wenigstens zum Aufbügeln, so für den Sommer.
Ja, es gibt eine Tasse zum Beispiel. Da steht oben drüber Coffee-Fragezeichen und dann ist da Macron mit der Sonnenbrille und sagt for sure.
Super. Ja. Ach, schön. Ich finde das so schön, wenn es mal so Sachen gibt, worüber man sich amüsieren kann und nicht immer
ja,
so.
Ja, es fehlt total, oder? Ja. Irgendwie dieser ganze Scheiß, ey. Jeden Tag ist dieses Arschloch irgendwie.
Hier der Trump.
Trump irgendwie zentraler Mittelpunkt aller Berichterstattung, es ist so.
Das halte ich ja, jetzt ist natürlich genau der richtige Ort für dieses Gespräch. Das halte ich für ein dramatisches Medienversagen übrigens, dass Trump ja, die ganze auch. Zeit Thema ist.
Ja, ja. Weil, aber schon, das war es schon im ersten, ja, in der ersten ja. Trump-Zeit.
Und jetzt ja Melania. Melania hat ja jetzt eine Doku über ihr Leben drehen lassen. Also Bezos hat ja irgendwie den Trumps versprochen, dass er eine Melania-Doku drehen wird für 60 Trillionen Dollar oder irgendwie sowas. Und die ist jetzt rausgekommen. Und im Guardian war ein total geiler Artikel. Ja, in folgenden Premierenkinos blieben alle Plätze unbesetzt.
Bis auf einen, habe ich gelesen.
Ja, es gab einen, da war so irgendwie, der hat bis 3 Uhr, bis Viertel nach 3 hat er ein Ticket verkauft und später dann noch 2. Und ich auch dachte, warum sollte ich mir so einen Scheiß angucken?
Ja.
Mann.
Aber das sind auch alles solche Arschkriecher, diese
ja,
Typen.
Ja, furchtbar.
Ja. Naja.
Also daraus kann man dann übrigens ableiten, ne, um jetzt auch noch mal ein bisschen schlechte Laune zu verbreiten.
Oh Gott. Dass,
selbst wenn Trump heute vom Blitz erschlagen wird, wird es morgen nicht besser werden. Ich glaube, nee. Das Ding mit den USA ist durch.
Ja, ich fürchte das auch. Und also es gibt ja schon so verschiedene Szenarien, was passieren wird, also dass die eigentlich die Demokraten sowieso gar keine Chance haben, 2029 oder 28 irgendwie wieder an die Region, also es, auch in The Atlantic gibt's so wie nennt man das, so Modelle,
ja.
Ja, was die so machen könnten, die Republikaner, um an der Macht zu. Also, es ist alles nicht
selbst,
schön.
Ich glaube halt, dass selbst wenn die Republikaner sowohl die Präsidentschaft als auch das Haus übernehmen sollten und den Senat, also wenn die da die absolute Mehrheit hätten, glaube ich, dass es trotzdem durch ist, weil wie kannst du, Rudi Bachmann hat das neulich in der Wirtschaftskunde sehr schön gesagt, wie kannst du mit einem Land so umgehen, also wie kannst du mit den USA so umgehen wie früher, wenn du zu jeder Wahl damit rechnen musst, dass der Medianwähler aus Wisconsin das ganze Ding wieder in Richtung MAGA dreht.
Mhm,
ja. Das ist, und diese Gefahr, die wird halt bleiben.
Also, ja, das denke ich auch. Also diese ganze Transatlantik und so weiter Geschichte, die ist durch erstmal, ja.
Außer natürlich
also die Freundschaft oder was auch immer das Geld, immer war. Also ich glaube, wir haben es eh immer so ein bisschen auch falsch verstanden, weil wir das falsch verstehen wollten. Aber
ja, das hatte Kanye ja gesagt auf der Rede in Davos. Ne? Ich meine, was passieren wird, also die Wirtschaft wird das wenig interessieren, denke ich mal. Ne? Also mittel- und langfristig, also die USA sind nach wie vor eine Riesenökonomie. Es ist zwar ein vergleichsweise kleines Land, wenn du die Weltbevölkerung anguckst, aber es ist halt eine unglaublich große, unglaublich mächtige Ökonomie und da irgendwie zu investieren, das wird sich auch in Zukunft weiter lohnen, das denke ich schon. Aber diese Idee, dass da jetzt alle hingehen und da ihre Milliarden und Abermilliarden in neue Fabriken stecken und so, kann ich mir beim besten Willen noch nicht vorstellen. Strategische Autonomie für ihren Kaffeekonsum. Super, sehr schön. wo waren wir? Ach ja, wir wollten trinken, ne?
Wir wollten was trinken eigentlich, ja, genau.
Weinpolitik-Sendung hier.
Ja. Ja. Ja, wir trinken heute zur Feier von Sven Rudloff, der, ich glaube, seit mehr oder weniger seit der ersten Sendung mithört und mit im Chat dabei ist, trinken wir heute mal Rudloff, allerdings von Peter und Sebastian Rudloff.
Mhm. Sind die verwandt mit Sven?
Wir sind mal wieder in Franken. Nee, ist nicht verwandt. Meine Tochter hat auch eine Rudloff hier in Hamburg in der Klasse. Das ist schon relativ weit verbreitet. Ich glaube, Rudloff findet man deutlich häufiger als Raffels zum Beispiel.
Ja.
Was jetzt auch kein Problem ist, aber
seltener als Klein.
Seltener als Klein, häufiger als Raffelt. Peter Rudloff hat das Weingut irgendwie 1980 gegründet. In Nordheim. Das ist in der Mainschleife, sogenannten Mainschleife. Also sag mal, wir waren ja schon mal in Franken, ist aber jetzt schon so ein bisschen her. Also früher war Franken so ein bisschen aufgeteilt in mein Viereck, mein Dreieck und mein Dingsbums, mein Viereck, mein Dreieck und Steigerwald. So, also es gab diese drei großen Bereiche.
Hat das was zu tun mit, es gibt doch auch, das kenne ich aus dem Verkehrsfunk, glaube ich, mein Spitzdreieck, ist das? Oder ist es jetzt wieder was?
Ja. Das müsste eigentlich mein Dreieck sein. Also es ist unterhalb von Würzburg. Also wenn du auf die Karte guckst, dann siehst du halt, dass es so bei Wertheim, also links oben Aschaffenburg, unten Wertheim, da gibt es so ein Viereck tatsächlich, so ein offenes, wo die wirklich so zweimal um die Ecke fließt, der Main. Und dann fließt er eben wieder hoch bei Gemünden, geht es dann wieder runter an Würzburg vorbei. Und das bildet dann ein Dreieck. Ja? Mhm. Und in das ist jetzt hier mein Dreieck. das haben die jetzt dann 2011 irgendwie aufgegeben, diese Bezeichnung, mein Dreieck, mein Viereck Steigerwald, also offiziell, ne, also Anbaugebiet Franken. Mhm. Und dann haben die irgendwie 12 kleinere Bereiche gemacht, die sich dann natürlich irgendwie nur noch die Leute merken können, die da auch wohnen. Ja, also da gibt es jetzt Abt Degen Weintal zum Beispiel, ja, Alzenauer Weinregion,
Kurfranken
ist bekannt, so Frankens Saalestück. Also manchmal kann man es sich auch wirklich schwer machen, finde ich.
Aber man muss mal sagen, ne? Also die Webseite meindreieck.de, was so eine Touristikerseite ist, die haben einen total kecken Claim. Ja? Mein Urlaub hat drei Ecken, aber mein mit AI geschrieben.
Ja.
Ja? Das musst du erst mal hinkriegen.
Es hat wahrscheinlich irgendein Friseur für die getextet.
Der hat ein ganz kleines bisschen gebraucht, aber dann. Ja.
Ja, jedenfalls, genau. Peter Roth, wir schweifen. Also ist doch eine Sendung fürs Abschweifen.
Ja, ach, die Welt ist schön genug. Mein Dreieck.
Also der Peter Rutloff hat dieses Weingut 1980 gegründet. Also ist ein kleines Familienweingut. Ich weiß nicht. Ich glaube, so 4,5 Hektar, wenn es noch stimmt. Aber ich glaube, das sind ist so die Hektarzahl etwa, die da haben in Nordheim. Der ist tatsächlich, ich weiß ja auch nicht, wie die Leute das manchmal machen. Also der ist hauptberuflich, ist er eigentlich Außenbetriebsleiter beim Juliusspital.
Beim was?
In Juliusspital in Würzburg. Mhm. Juliusspital ist eines der großen deutschen Weingüter.
Aha.
In Würzburg gibt es gleich drei davon, die sozusagen so eine Historie haben, auch als Spital tatsächlich. Also die haben, das ist sowieso auch in Burgund früher so gewesen und Frankreich war ja eng mit Burgund verbandelt. Also deswegen heißt es ja auch Franken, weil es die fränkischen Könige waren, die dort eben auch teilweise residiert haben. Also es gibt zum Beispiel eine Schenkungsurkunde von 779 tatsächlich an Karl den Großen oder so eine Gemarkungsurkunde, also der hat tatsächlich auch selbst als Kaiser Karl irgendwo zwischen Randersacker und Würzburg tatsächlich eben auch Weinberge besessen. Und auch in Burgund war es üblich, dass Menschen tatsächlich, also begüterte Menschen im Zweifelsfall nach dem Tod eben Spitälern ihre Weinberge hinterlassen.
Okay, ja. Ja? Warum also auch nicht war, eine gute Idee?
Also ich meine, eigentlich in Burgund, das war ja Spitälern oder eben Klöstern.
Mhm.
Also und deswegen sind manche, also viele Klöster in Burgund riesig geworden, auch an Grundbesitz, aber Spitäler eben auch. Und ich denke, das war so zum Beispiel beim Juliusspital auch. Und das hatte eben auch eine Historie über mehrere Jahrhunderte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Hektar die haben, aber es ist ein ziemlich großes Weingut. Und da gibt es dann mehrere, ich glaube, für mehrere Teile, also mehrere Bereiche, wo die ihre Weinberge haben, dann eben Außenbetriebsleiter, das sind ja diejenigen, die eben tatsächlich die Weinberge pflegen. Ne?
Ah, ich wollte nämlich fragen, was ist eigentlich ein Außenbetrieb? Mhm. Das ist der Typ, der die Reben stutzt.
Ja, genau.
Ah, okay.
Ja, das ist der sozusagen die Mannschaft dann auch anleitet. Ne? Mhm. Also der entscheidet letztlich, wie, wo, wann, also wie diese Weinberge bearbeitet werden, wann, wie die Reben beschnitten werden, wann letztlich dann auch tatsächlich gelesen wird und so weiter. Also es ist schon ziemlich umfangreiche.
Aber das ist nicht
Geschichte.
Der den Wein macht.
Nee, das ist dann der Kellermeister. Ja. Außenbetriebsleiter und Kellermeister, das sind die Leute, also das sind die Chefs sozusagen, die Hand in Hand arbeiten. Ne? Also jetzt mal abgesehen davon, dass es natürlich Geschäftsführer gibt und in manchen Weingütern oder Besitzer und so, und dann sitzt man halt zu dritt zusammen. Aber letztlich besteht ein Wein aus den, wenn du so willst, aus der Komponente Weinbergsarbeit und Kellerarbeit.
Ja, aber was ist denn jetzt unser Freund Gernot? Ist der Außenbetriebsleiter oder Kellermeister oder ist der beides? Oder
nee, der ist tatsächlich Geschäftsführer, also der leitet das Weingut und er ist tatsächlich Kellermeister. Also okay. Er macht die Weine und hat schon durchaus einen stressigen Job, weil er ja tatsächlich auch den Vertrieb macht im Wesentlichen.
Aber das, wenn du jetzt der Kellermeister bist, das, du musst ja ein irrsinniges Vertrauen dann in deinen Außenbetriebsleiter haben, dass der dir die richtigen Trauben auch anliefert, aus denen du...
Okay. Absolut, aber das ist halt eine Sache, die entsteht einfach im Laufe der Zeit. Ne?
Ich hätte immer gedacht, das wäre ein und dieselbe Person, weil der weiß halt ganz genau, wann hat er das Ding gestutzt und was kriege ich da für eine Traube raus. Ja, okay.
Ja, also Das ist schon wichtig, weil ich meine, die Leute, die sehr gute Weine machen, die sagen ja immer, der Wein entsteht im Weinberg, ja, und nicht im Keller. Das ist natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber ist halt klar, was die sagen wollen. Ja? Also die wollen sagen, dass tatsächlich entscheidend ist, was im Weinberg passiert, und das ist schon so. Ne? Also angefangen bei der Bodenbearbeitung, von der grundsätzlichen Ausrichtung, ja, ob du jetzt den Boden kaputt spritzt oder eben nicht, ob du Humus aufbaust oder nicht, und so weiter, wie du die Reben schneidest, wie du neue Weinberge anlegst, alles, ja.
Außerdem ist natürlich auch, wenn der Kellermeister, dessen Name ja letztlich auf der Flasche steht, irgendwo.
Nö, auch nicht.
Ja, nicht auf der Flasche, aber dessen Name ist eigentlich eher bekannt, ne, so XY macht den Wein im Weingut so und so. Und wenn der dann sagt, das Zeug entsteht im Berg, ist das natürlich auch immer noch mal ein, ja, wie nennt man das denn? Ein Verweis darauf, dass es da noch jemand anderen gibt, ohne den es diesen Wein nicht geben würde.
Das stimmt, ja.
Aber gut, bei so Leuten wie mir kommt dann halt an, ah, ja, der steht halt selber auch im Berg. Aber gut, ja.
Naja, gut, bei kleineren Weingütern ist das ja auch so. Also, ne, es hat ja jetzt nicht jeder Nasenbetriebsleiter, aber wenn du, und der Sven hat netterweise nachgeschaut, wenn du 170 Hektar Rebfläche in Deutschland, also in rund um Würzburg hast, und damit ist das Jülich Spezial tatsächlich das zweitgrößte Weingut in Deutschland, dann brauchst du diese Leute natürlich. Ne? Wenn du jetzt nur 4,5 hast, so wie der Peter Rudloff, dann machst du das halt mit deiner Familie, oder hast vielleicht noch jemanden, vielleicht noch eine Person dabei, und dann machst du halt im Zweifelsfall beides. Ne? Dann haben aber wieder solche Leute haben dann auch tatsächlich teilweise dann auch einen Kellermeister. Die entscheiden zwar über die Stilistik des Weines, haben dann aber einen Kellermeister, der das eher ausführt. Ja,
der den, die klar, ja. Es ist ja auch eine Produktion, es ist ein Produktionsprozess, der will überwacht werden, da will Temperatur kontrolliert werden,
genau,
und sowas. Das
genau,
muss ja auch, ja, genau. Und das willst du vielleicht auch nicht selber machen die ganze Zeit, wenn du auch im Wingert stehen und, wie nennt man das denn, erziehen kannst. Ne?
Ja, genau.
Ja.
So. Ja. Ich habe heute mal, oder ich habe mit dem Sebastian Schütz von Rot-Weiß-Rosé, da landen wir ja dann immer, wenn wir auch mit fränkischen Weinen zu tun haben. Wir haben tatsächlich mal keinen reinsortigen Silvaner ausgesucht, was wir sonst natürlich eigentlich immer machen, wenn es um Franken geht. Mhm. Aber diesmal haben wir uns entschieden für einen Silvaner, wo ein bisschen Traminer mit dabei ist. Traminer ist ja auch eine uralte Rebsorte, im Französischen Sauvignon genannt. Man denkt immer direkt so an Gewürztraminer und
extrem
üppige Weine. Genau, aber wenn du jetzt ne, Sauvignon im Jura, da denkst du halt gar nicht an üppige Weine. Insofern kann man mit der Rebe schon einiges machen. Und die ist halt auch schon ewig lang irgendwie in Deutschland. Also es ist eine der ganz alten europäischen Reben, von der halt auch total viele andere Rebsorten abstammen. Also so wie Pinot und der Weiße Rheinisch, den es eben heute kaum noch gibt. Und im Weingut selber ist es so ein bisschen kompliziert, finde ich, so von der ganzen Benamsung der Weine. Denn also es gibt irgendwie mittlerweile 5 verschiedene Linien. Also es gibt die gute Traube, es gibt die jungen Triebe, es gibt klassische Beere, es gibt edle Beere. Und dann ist, und das sieht man jetzt auf der Website noch nicht so gut, dann ist sein Sohn Sebastian ins Weingut eingestiegen. Also der hat tatsächlich witzigerweise auch im Julius-Spital seine Ausbildung gemacht. Ist dann irgendwie so ein bisschen rumgereist. Ich glaube, in Steiermark war er. Ich weiß nicht, ob er in Übersee war. Ist jedenfalls zurückgekehrt. Und die machen jetzt Weine zusammen. Die heißen dann Père et Fils, also Vater und Sohn. Also Vater und Sohn hat dann so eine Ausstattung wie der Rosé, den wir gleich trinken. Und dann gibt es Weine, die heißen nur Fils. Und im Prinzip ist der Rosé eben so ein Wein, der nur vom Sohn gemacht wurde, der jetzt einfach auch einen anderen Stil mit reinbringt in das Weingut. Insofern, ja, also das hier ist jetzt eher klassisch. Die klassische Beere und den zweiten Wein, den wir trinken, ist dann die edle Rebe. Das ist dann sozusagen das Top-Segment.
Die großen Schlucke, die ihr gerade gehört habt, ich habe Wasser getrunken. Nicht, dass ihr denkt, ich würde jetzt, es würde gleich lustig werden.
Du musst dich gar nicht rechtfertigen.
Stimmt, ja, stimmt auch.
Ja.
Recht wenig Nase. Mhm.
Ja, ich finde auch recht wenig Nase dafür, dass es eigentlich tatsächlich durchaus ja zwei Rebsorten sind, die durchaus was bieten können in der Nase.
Ein reiches Bouquet würde man erwarten, ja.
Ja, ich habe das jetzt tatsächlich im Burgunderglas deswegen, also ein bisschen bauchiger.
Ich habe ein Syrah-Glas tatsächlich gegriffen.
Ja.
Ich glaube, es ist ein Syrah-Glas. Ja, genau, doch, das ist eins von diesen Riedel-O-Tumblern, die größeren, das sind ja Syrah-Gläser, glaube ich, ja.
Die bauchigeren oder die?
Ja,
oder
die so etwas, eher etwas so ein schlankes.
Ja. Ah ja, okay. Ja. Genau.
Ist echt nicht viel.
Und dann finde ich schon, dass es also in der Nase deutlich, schon deutlich silvaner ist irgendwie. Also man hat schon dieses Vegetabile, finde ich.
Mhm.
Ne? Dieses
gemüsig.
So ein bisschen gemüsig.
Gemüsig, steinig, aber also ne, nicht steinig.
Sellerie, so ein bisschen.
So, aber gewürzt, ne? Also so kräutrig.
Ja, ja, gemüsig, auf jeden Fall. Genau, kräutrig. Trockenkräuterig, gemüsig, bisschen nussig, finde ich.
Gemüsepfanne mit Kräutern der Provence.
Ja, so ein bisschen Muskatnuss, würde ich sagen, ist auch mit dabei.
Muskatnuss, Herr Müller?
Ja. Ja, und dann Frucht, ne? Schon Frucht.
Ja, ja. Aber irgendwie sehr unbestimmt, finde ich.
Mhm.
Also irgendwas gelb, also nichts Rotes. Was ist jetzt hier runtergefallen? Ah, der Hebel von meinem Sitz, naja. Also keine rote Frucht, keine reife Frucht, keine Mürbefrucht. Sondern
nee, schon eher so weiß bis gelb.
Ja, genau.
Eher gelb.
Na,
und dann
mal.
Tatsächlich auch so ein bisschen so eine gelbe Würze auch mit drin.
Mhm. Oh. Am Gaumen, aber hui.
Ja, ne? Am Gaumen.
Ist das aber richtig viel. Wie viel Prozent hat denn der? Warte mal.
Am Gaumen
13,
ist
13, ja.
Schön voll, saftig. Mhm. Und da merkst du dann auch den Traminer, ne? Da kommt so ein bisschen Rose rein. Rosen rein.
Ja, wenn man lange genug trinkt, hört man gar nicht mehr damit auf, angetütert zu sein, ne?
Was meinst du damit?
Ich habe heute noch nichts getrunken und benehme mich, als hätte ihr, siehst du. Das müssen die Jahre vorher gewesen sein.
Aber das war der Macron jetzt, der hat mir auch gerade gute Laune gemacht.
Ja, durchaus. Ja. Der hat, also nicht der Macron, sondern der Wein, der hat so eine warme Samtigkeit. Ist das der Traminer?
Ich glaube, das ist tatsächlich das Zusammenspiel, aber es ist auch ein bisschen der Traminer, ja.
Mhm.
Ja. Und ich finde, das ist, also was mir gefällt, sehr gut gefällt, ist, dass der eine Fülle hat, aber gleichzeitig eine erstaunlich agile Säure so dabei,
ja.
Im Grip.
Ja.
Ne?
Also der ist.
Und das
der
ist schon eine ganz coole Kombi, finde ich.
Der ist so üppig cremig.
Mhm.
Aber auch nur im ersten Moment und dann bleibt halt wirklich dieser ganze Grip übrig. So eine leichte Bitternote auch, sehr schön.
Ja, und tatsächlich, also ich verfolge das Weingut jetzt so seit ein paar Jahren, weil ich ja für einen Feinschmecker Wine Guide seit ein paar Jahren die fränkischen Weine verkoste. Und das hat uns jetzt in diesem Sommer auch richtig gut gefallen, also die ganze Kollektion. Deswegen dachte ich, das machen wir auf jeden Fall mal. Ja. Und ich mag diesen Stil. Also, also das ist tatsächlich klassisch, aber der kriegt so richtig gut die Kurve, finde ich. Ne?
Ja,
also
sehr,
wenn das ein bisschen später gelesen wäre, dann wäre es zu üppig. Aber so ist es genau auf den Punkt und so schafft er das halt wirklich, diese gewisse Opulenz an den Gaumen zu bekommen. Auch eine Frucht, die mir gefällt, weil ich bin ja mittlerweile auch häufig, habe ich so das Gefühl, bei deutschen Weinen, die werden so karg, dass man es nicht mehr trinken mag, wie so ein Knochengerüst. Und das hat er halt gar nicht. Das ist irgendwie, ja, das ist so schön, finde ich, offen, zugewandt. Und dann ist da aber eben diese Lebendigkeit drin. Das finde ich gut. Und
ja. Aber ist kein Zechwein, ne? Also das kriegst du nicht weggezischt.
Das ist ja das, was der Sohn macht dann. Ja, das ist, der hat dann einen anderen Zug, ne? Also der hat Frische, der hat eine lebendige Säure, aber der hat jetzt nicht so den Zug, dass du das jetzt unbedingt austrinken musst, ne? Dafür ist er dann ein bisschen zu üppig,
ja.
Finde ich.
Also zum Essen
aber
dann dazu.
Ja, genau.
Was isst man denn dazu? Also das Gulasch, was ich heute gemacht habe und wonach es hier überall riecht, weshalb ich praktisch nichts anderes rieche, das würde ich dazu jetzt nicht unbedingt.
Nee. Also ich finde, das, was dazu super passen würde, wäre Gemüseküche. Also tatsächlich so Also jetzt gerade diese ist ja die Zeit so für, sagen wir mal, Wirsing zum Beispiel. Ja. Wirsing mit ein bisschen Haselnüssen, irgendwie mit ein bisschen in Butter in der Pfanne geschmenkt. Solche Sachen könnte ich mir dazu gut vorstellen. Ich könnte mir.
Ja? So, ja, super. Ja.
Mhm. Ich könnte mir sehr gut Fisch dazu vorstellen, tatsächlich. Also eher so ein Flussfisch.
Auch so Otto Lengi Blumenkohlrezepte, so, weißt du?
Ja, mhm. Zum Beispiel. Mhm. Genau, ich hatte heute tatsächlich auch Otto Lengi mit Rosenkohl.
Auch schön.
Wobei das Otto Lengi-Rezept zu viel Zucker benutzt, also für die.
Das kann der, ne? Der hat,
ja,
du nimmst
der.
So ein Otto Lengi-Rezept und denkst, wie viel von Zutat X soll ich da reintun? Ist ja auch so, Otto Lengis Hummus. Ja, 100 Gramm Kichererbsen, 3 Kilo Tahini.
So. Ja. Damit es wirklich cremig wird.
Genau.
Ja.
Gefällt mir sehr gut, genau. Wirklich. Mhm. Und vor allen Dingen, ich habe geguckt, der kostet 12,50.
Ja.
Ich finde, der schmeckt wesentlich teurer.
Ja, finde ich auch.
Auch die Länge, also der Abgang, ich hasse diesen Begriff.
Ja.
Übrigens,
seit
Grissemann und Stermann kann ich nicht mehr Abgang sagen, weil die haben in ihrer, die haben so eine Weinbeschreibung, wo alle sich total darüber freuen und feixen und das total lustig finden, dass er nach irgendeinem sagt, ah, der Winzer ist schwul, was überhaupt nicht lustig ist. Also es ist weder witzig noch lustig. Und wie ich von meinem alten Deutschlehrer gelernt habe, Witz hat was mit Scharfsinn zu tun und nicht mit Scharfsinn. Fand ich einen super Spruch. Aber was wirklich.
Kenn diesen Deutschlehrer.
Ja. Was wirklich unglaublich witzig ist, ist, wenn er sagt, Fortsetzung der Aromen im Aufgang. Im
Aufgang.
Mhm. Weil das heißt, im Treppenhaus stinkt's. Und das finde ich ziemlich geil. Und seitdem habe ich aber Probleme mit das Wort Abgang. Aber Finale.
Aber ich fand das schon immer furchtbar. Ich benutze auch nie, ich sage immer, schreibe immer Finale.
Finale ist echt gut, nicht mehr merken. Ja.
Ja.
Mhm.
Ja.
Mhm. Ja. Nee, doch, den kann man doch saufen. Also wenn man ein bisschen von also der Üppigkeit wegkommt am Anfang, wenn man die so ein bisschen ignoriert, dann ist das ein schöner Sommerwein auch.
Ja, also mein Zechwein wäre es jetzt tatsächlich nicht, muss ich sagen. Ja, also da würde ich jetzt tatsächlich in Franken andere Weine bevorzugen. Aber ich finde ihn für sich genommen, finde ich ihn sehr schön. Und wie gesagt, also ich kann mir ihn sehr gut zu essen vorstellen. Also auch mit ein bisschen cremigeren Soßen oder so funktioniert das, glaube ich, richtig gut.
Mhm.
Ja.
Flasche 2. Ich konnte gerade nichts sagen und das hier die Sendung sozusagen im Laufen halten, weil ich
jetzt wird's wieder noch ein bisschen üppiger.
Jetzt wird's noch üppiger.
Ja.
Wir nehmen den anderen mit Schraubverschluss, habe ich gerade.
Den anderen mit Schraubverschluss, genau.
Weißer Burgunder, edle Rebe.
Ja, edle Rebe. Ein bisschen mehr Alkohol, 13,5. Oh. Also nicht viel mehr.
Naja.
Aber das ist so, das schon, ist jetzt sozusagen
schon
der Lieblingswein der Familie.
Okay.
Die stehen auch sehr auf Weißburgunder, die haben auch.
Moment, Familie Rudloff oder Familie Raffelt?
Ja. Okay. Rudloff.
Okay.
In der Familie Raffelt bin ich der Einzige, der Wein trinkt. Nee, mein Sohn trinkt auch Wein, aber der ist ja nicht hier.
Mein Sohn trinkt
tatsächlich
auch
gar nicht so ein.
Mein Sohn trinkt auch Wein, aber den haben wir aus der Familie ausgestoßen.
Ja. Nee, ich bin eigentlich gar nicht so ein großer Weißburgunder-Fan und für mich selber. So, finde aber dann trotzdem immer wieder Überraschungen.
Mm.
Und den hier fand ich auch besonders schön im Sommer schon. Und den finde ich auch jetzt schön, obwohl er eigentlich in gewissem Maße auch gar nicht so meinem Beuteschema entspricht, weil der schon irgendwie ordentlich Hefelager hat, Tonneau ausgebaut worden ist.
Ich wollte gerade sagen, der war ein Fass, ja.
Ja, 500 Liter Tonneau, aber eben Spontanvergärung, schön auf der Vollhefe ausgebaut.
Oh, schöne Nase.
Mm. Und finde ich auch richtig gut. Ja.
Boah, was ist denn das? Das ist so hier, wie heißt das, diese Bonbons? Anisbonbon.
Ja. Mm. Das ist so ein bisschen, diese weißen Perlen. Ne,
aus, nee, diese gelben, die es auf dem Weihnachtsmarkt immer gab. Diese gelben, eckigen, womit man sich den Gaumen so aufschlitzt.
Ah, okay, ja. Ja, ich verstehe. Wo diese kleinen Anis-Dinger auch so drin sind noch, ne? Die bleiben dann nachher übrig, wenn man es gelutscht hat.
Nee, ich habe immer nur die billigen gekriegt. Ich komme ja aus, ich bin ja von armen Eltern.
Ja, du bist witzig. Nee, vom Weihnachtsmarkt oder vom...
Ja, die gab es immer in so einer durchsichtigen Tüte, wo dann, weißt du, wo auch diese Äpfel gab und diese komischen Lebkuchenherzen und so gab es dann auch immer so Anisbonbons in so kleine gelbe Würfelchen waren das. Aha. Aber dass da was übrig geblieben ist, weiß ich auch nicht.
Nee, also... Okay. Es gibt auch, wie heißen die denn noch, diese immer noch von Hand gedrehten Weißen aus Frankreich in so einer... Boah. Wie heißen die denn nochmal? Verdammt.
Keine Ahnung.
Ich habe die hier sogar irgendwo rumstehen.
Wenn es dir wieder einfällt, sag Bescheid. In 14 Tagen bin ich in Frankreich. Ich mal gucken.
Das kriegst du hier in jedem Edeka, ehrlich gesagt.
Ach so. Ja. Nee, dann will ich es
nicht. Dafür muss man nicht nach Frankreich. Nein. Genau. Also dieser Wein kommt, sozusagen der Topwein des Weinguts, kommt aus dem Nordheimer Vögelein. Das ist... ziemlich große, also sozusagen die Nordheimer Paradelage.
Vogler, du
Arschloch! Ja, ich wusste schon.
Weil der Typ von Badesalz ist gestorben letzte Woche.
Ja.
Und jetzt immer, wenn irgendwas mit Vögler oder Vogel ist, muss ich an Badesalz denken, weil die einige sehr brachial lustige Sachen gemacht haben.
Mhm. Ja. Das ist eine Riesenlage. Ich glaube, das hat so viel. Also wenn ich das richtig habe, sind es etwa 250 Hektar Rebfläche. Also das muss irgendwann mal zusammengefasst worden sein. Ne? Also es gibt wahrscheinlich irgendwie 100 Gewanne da drin mit unterschiedlichen Namen. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem der kommt. Aber es ist eine sehr große Lage, die sozusagen prägend ist für Nordheim. Und prägend sind auch die Muschelkalkböden. Also dieser ganze Bereich da ist eben geprägt von Muschelkalkböden. Und das heißt tatsächlich so, weil es irgendwie schon immer einen großen Artenreichtum an Vögeln gab. Also es gibt über 100 Vogelarten im Vögelein. Und ich habe nochmal nachgelesen, selbst der seltene Steinschmetzer. Der Steinschmetzer.
Unglaublichen Lärm macht er des Nachts.
Ja, eben wenn er die Steine schmatzt. Ja.
Schmetzt.
Ja. Schnitzt.
Schmetzt. Schmetzt.
Da ist er wieder, er schmetzt den Stein. Der gehört zur Familie der Fliegenschnapperartigen übrigens.
Du willst mich doch fertig machen, ey.
Ja, heute schon. So.
Ah, ist der schön. Aber auch, also obwohl er, also das Niesbonbon ist jetzt fast weg.
Ja.
Fässchen riecht man noch.
Ja.
Und dann wird es aber auch wieder dünn in der Nase, finde ich. Also da ist nicht so viel. Das ist auch wieder einigermaßen verhalten.
Recht verhalten, ja. Es ist erstmal Fass, so ein bisschen rauchig, aber eben nicht reduktiv. Das finde ich auch schon ganz schön, dass das jetzt nicht irgendwie nach Knallblättchen riecht. Das ist super klassisch. Also das ist wirklich deutsch. Ich finde deutsche Klassik, ja. Also gelbe Frucht, Holzfass, aber gekonnt. Weiß nicht, Tabak irgendwie so ein bisschen dabei. Blüten. Und aber eben genau diese, was du sagtest, so diese Anis- und Fenchelwürze.
Fenchel, ja. Okay, ich muss
trinken. Und auch am Gaumen, Holz, Schmelz, bisschen Vanille, Hefe, viel Saft, Feinsäure.
Sehr üppig.
Ja, boah. Und sehr üppig.
Und Achtung. Im Finale, witzigerweise ist der im Finale cremig.
Mhm. Ich finde, der ist die ganze Zeit cremig, aber vor allen Dingen im Finale.
Ich guck noch mal vorne.
Ja, guck noch mal vorne.
Ja. Ja, er ist die ganze Zeit cremig. Also auch, wie heißt das Gegenteil von Finale? Im Auftakt? Oder wie nennt man das?
Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht im Auftakt. Mhm.
Der schockt mich aber nicht so sehr wie der davor, muss ich sagen.
Okay. Ich finde ihn super schön.
Ja, da ist alles super dran. Aber und
konzentriert.
Da ist alles super dran, aber der hat so was Normales dabei. Also der andere hat mich, sagen wir mal, der andere hat mich irritiert. Der erste hat mich ein bisschen irritiert und der hier irritiert mich nicht. Das ist ein super Wein. Mhm. Aber wenn ich wählen sollte, würde ich den ersten nehmen.
Okay.
Weil der einfach ein bisschen mehr, weiß ich nicht, der macht ein bisschen mehr mit mir. Ich habe ja immer ganz gerne, wenn die Dinge was mit mir machen. Also wenn ich mich zu Dingen irgendwie verhalten muss. Und zudem wüsste ich jetzt nicht, wie ich mich verhalten sollte. Das ist einfach ein sehr, sehr schöner Wein.
Ja.
Ja.
Mhm. Okay. Mhm. Verstehe ich. Ja.
Mhm. Gerade noch was in der Nase gehabt. Warte mal. Da ist noch so ein bisschen, was ich ja immer ganz gerne mag, dieses leicht verdreckte Stöckchen.
Ich habe da irgendwie unangenehme Assoziationen
ja,
zu.
Es tut mir leid, aber du weißt doch, was ich meine, ja. Das, ne? Du kurz getragene Vanillesocke halt, ne? Mhm. Das ist wirklich ein schöner Wein. Also so.
Ja, ich finde auch, es.
Der ist besonders.
Also ich hab den auch bewusst ausgesucht, obwohl er nicht, wie ich schon sagte, ist nicht unbedingt das, was ich kaufen würde, persönlich. Mhm. Aber ich finde einfach, das ist einfach ein guter Wein.
Da ist nichts also, verkehrt dran und das musst du auch erstmal hinkriegen, finde ich.
Ja, ist nichts verkehrt dran und es ist.
Obwohl nichts verkehrt ist gemein, weil das ist so ist halt nicht gemeckert ist.
Nachteil, schon. Ja, genau. Es ist halt negativ eigentlich genau, trotzdem. Genau. Ne?
Nein, der ist ein sehr, sehr guter Wein, ja.
Ja, der ist so. Also das ist vielleicht irgendwie, wo du sagtest, ich würde vielleicht dran vorübergehen und dann doch den anderen nehmen, weil er vielleicht fast zu stimmig ist in sich. Und vielleicht, weil, also für mich persönlich jetzt, ich würde sagen, wenn das jetzt ein Chardonnay wäre und kein Weißburgunder, aber genauso ausgebaut wäre, dann würde der vielleicht so ein bisschen expressiver sein und vielleicht so ein bisschen mehr Kante zeigen, was mir vielleicht noch ein bisschen besser gefallen würde.
Kante, das stimmt, aber, das ist, was mir fehlt, eine Kante, ja.
Ja, das ist sehr rund, also ja. Sehr rund.
Ja, aber auf so eine.
Aber eben wirklich balanciert. Ja, eigentlich genau. Stimmt an diesem Wein alles.
Ja, genau.
Das ist
genau.
Wirklich gut.
Vielleicht ist er zu gut.
In gewissem Maße, ne? Vielleicht trinken wir zu viel mit Kante.
Das kann auch so, oder so rum, ja.
Ja,
aber das ist
schon.
Auf jeden Fall, den kannst du, egal wo du bist, auf den Tisch stellen und egal auf welchem, ich sag mal, Kenntnisstand da irgendjemand trinkt oder sowas, das Ding wird jeder als einen sehr guten Wein identifizieren. Und das ist schon auch wirklich beeindruckend. Was haben wir denn da für einen Preis? Lass mal gerade gucken.
Na, der liegt jetzt bei 23 oder so, ne?
Okay, ja.
23,50, ja gut. Das ist der Top-Wein des Weinguts, oder 25.
Okay, aber
hat er auch absolut verdient, finde ich. Das ist, ich meine, so ein Tonneau kostet heute auch einen Haufen Geld und das ist ein sehr guter Wein. Die Frage war, was isst man dazu?
Genau, der Chat.
Ich würde sagen, ne? Also ich würde sagen.
Mein Gulasch.
Nee.
Schade. Nee. Na gut, dann friere ich es ein.
Ja, du vielleicht, weil du keinen Rotwein dazu trinken würdest. Aber nee. Also hier muss schon, was Weißes hin. Also ich sag mal, ein weißer Fisch. Also das kann schon auch wirklich irgendwie aus der oberen Etage sein. Also was wirklich Feines. Steinbutt oder sowas, aber auch Flussfisch, Zander. Auch Geflügel, also wirklich ein gutes Geflügel und ich würde tendenziell dazu auch irgendwas nehmen, was eben entweder ein bisschen butterig ist oder ein bisschen cremig ist. Ja.
Kein Fleisch, kein Fisch, was würdest du da nehmen? Also was vegetarisch ist?
Da würde ich ähnlich sozusagen mit so ein bisschen mit Butter oder Sahne arbeiten, weil der es einfach auch Schmelz braucht, aber dann eben auch eher mit einem hellen Gemüse. Also da würde ich zum Beispiel sagen, Blumenkohl in verschiedenen Varianten geht irgendwie mit Kartoffeln oder mit einem Kartoffelpüree.
Indisch?
Zum Beispiel.
Also was hältst du von Indisch? Indisch,
ja.
Also nicht so scharf, ne? Aber Butterchicken-artig oder
ja, sowas genau. Auch ja. Hier, da ist ja auch eigentlich eher Sahne als Butter drin in so einem Butterchicken. Genau, das ist gut. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Tatsächlich. Sowas Cremiges, ne?
Also, ja, genau.
Genau, Geflügel cremig, da kann ruhig natürlich Gewürz mit drin sein. Ob das jetzt ein etwas zurückgehalteneres Curry ist oder eben auch so aus dieser muskatigen Richtung. Ja.
Hatte ich aber, glaube ich, auch noch nicht, merke ich gerade, dass ich finde, dass es ein sehr, sehr guter Wein ist.
Ja.
der mich aber nicht so rüttelt irgendwie, was fast schade ist. Muss ich vielleicht auch mal
lernen. Probier den morgen nochmal.
Ja, ja, klar.
Ja. Der kriegt noch hinten raus so eine schöne, leichte, so einen ganz leichten Bitterwürz-Touch, was ich schön finde. Ich glaube, was mir gefallen würde, und das würde tatsächlich eben der Chardonnay mehr bringen, als es der Weißburgunder tut, der würde noch so ein bisschen mehr so Zitrone und Zitronenzeste mit reinbringen.
Stimmt, oder das würde so dem gut tun.
Ein bisschen was,
ja,
ein bisschen. So ein leicht frischer Kick, das würde ihm tatsächlich noch besser tun.
Ja, so wie die Preiselbeere zum Wild, ne?
Ja.
Ich vermute, wir trinken jetzt den Rosé. Und der heißt Elementar.
Elementar.
Und hat er auch so eine Fake-Kapsel oben drüber. Die glücklicherweise.
Ja, aber hier finde ich das ja ganz schön tatsächlich.
Und vor allen Dingen.
Das ist ja so eine.
Das war halt eine Plastikkapsel, die du einfach so an einem Stück wegmachen kannst. Und dann finde ich das ja okay. Mich nervt das ja immer nur, wenn das so wirklich so dieser Siegellack ist, wo dann hinterher die Hälfte in die Flasche reinrieselt, weil ich es mal wieder nicht richtig abgekriegt habe und so. Aber so fand ich es okay, ja. Der ist aber auch wirklich Rosé. Das ist ja auch mal interessant. Ja. Weil wir sehr oft haben wir Rosés, die in so ein leichtes Rot haben oder so einen leichten Kupferstich oder so. Und das ist wirklich Rosé.
Das ist wirklich Rosé.
Witzig.
Ja. Und er ist aus zwei Rebsorten. Das eine ist Zweigeld, das ist ja eher so eine österreichische Rebsorte. Ja, so eine nicht entnazifizierte österreichische Rebsorte. Und dann aus Cabernet d'Orio.
Cabernet.
Also es gibt ja irgendwie absurdeste Cabernet-Varianten in Deutschland. Die meisten sind Piwi. Mhm. Das hier ist jetzt kein Piwi, sondern es ist eben eine gezüchtete Rebsorte.
Für alle, die neu dabei sind, pilzwiderstandsfähige Rebsorten, das sind meistens Neuzüchtungen aus den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so.
20, 30 Jahren, ja. So. Ja, genau. Genau, pilzwiderstandsfähige Rebsorten, das ist jetzt keiner, aber es ist eine Neuzüchtung aus von vor, weiß ich nicht was. Mhm. 70 Jahren oder so. Und tatsächlich meinte der Züchter, er hätte irgendwie, glaube ich, Cabernet Sauvignon mit Dornfelder gekreuzt. Es gibt ja immer zwei Eltern, mindestens. Ja, außer die haben in einer WG gelebt. Also die Pibis kommen meistens aus der WG, die haben dann auch mehr Elternteile. Aber es war gar kein Cabernet, es war blaufränkisch. Also das eine Elternteil ist blaufränkisch und das andere ist tatsächlich Dornfelder. Und sowas baut man dann auch heutzutage einfach nicht mehr reinsortig aus, sondern das hat man irgendwie im Weinberg und dann versucht man irgendwas Vernünftiges draus zu machen, würde ich sagen. Ja.
Du hast mir übrigens immer noch keinen guten Dornfelder hingestellt in all den Jahren.
Ja, das stimmt. Das könnte daran liegen, dass ich nie nach einem vernünftigen Dornfelder gesucht habe.
Ja, oder meine Arbeitshypothese stimmt, es gibt keinen guten Dornfelder.
Es gibt keinen. Das kann auch sein. Eigentlich gibt es keinen. Ja.
Sag mal, habt ihr mal diese Sendung da gehört mit dem Raffelt und dem Kleinen? Das sind so arrogante Bastarde.
Ja, und das ist jetzt also vom Sebastian eben. Man sieht ja auch an der ganzen Ausstattung, dass es irgendwie in einer anderen Linie ist. Und er kommt auch aus dem Holz, also tatsächlich aus dem kleinen Holz, aber eben nicht jetzt, ich glaube nicht aus dem neuen Holz, sondern gebrauchtes Barrique.
Ist bei dir auch so ein bisschen von dieser Kapselschmiere über das Etikett? Oder ist es bei mir nur?
Nee, also
das ist Design, das ist kein Fehler.
Das Design.
Nee, ja, nee, schön, so, finde ich gut. Ja?
Ich glaube, das ist so handgemacht. Ja, dann mache ich nochmal hier so mit dem Daumen einmal rüber.
Ja, finde ich gut. Hat mir gefallen. Schön. Als ich rausgeholt habe, habe ich gedacht, ach, das ist ja nett. Sehr schön.
Ja. Ja, und ich finde das einen sehr witzigen Wein. Tatsächlich.
Ich bin noch dabei. Er riecht rot.
Ja.
Also er riecht roter als weiß, sagen wir mal so.
Okay.
So ein bisschen wie die letzte Erdbeere, die am Schlauch hängt.
Ja, genau.
Also, ganz wenig Erdbeere, aber viel Grünzeug. So.
Ja. So ein bisschen reife Mieze Schindler.
Oh, habe ich seit Jahren nicht gegessen.
Ich finde ja, es gibt ja so unfassbar unterschiedliche Erdbeersorten.
Ja, 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 ja.
Aber es gibt halt manche, die auch echt rausstechen.
Also, Schindler ist der totale Wahnsinn.
Das ist der Wahnsinn. Und ja. Dann gibt es, also wenn wir da in der Bretagne sind, in Paimpol, da ist so ein Markt. Mhm. Also Märkte gibt es da ja haufenweise, aber so eine Markthalle, also wo die immer stehen. Mhm. Und da gibt es irgendwie dann zu dieser Zeit gibt es auch so Erdbeeren, da habe ich jetzt den Namen vergessen, die sind auch so extrem aromatisch, wie man es echt selten findet. Und dann gibt es hier so in draußen vor Hamburg, da hatten wir mal, waren wir mal bei so einer Solavie, also solidarischen Landwirtschaft, wo wir dann aber irgendwann nach 3 Jahren aufgegeben haben, weil es im Winter einfach irgendwie knüppelhart ist, weil du da halt die ganze Zeit nur Wurzelgemüse rausholst. Ne? Das ist so ein bisschen anstrengend dann. Aber die haben dann leider viel zu wenig, aber die haben halt auch eine Wahnsinns-Erdbeere.
Ja.
Eine Wahnsinns-Erdbeere. Aber das ist immer so schnell ausverkauft, dass du wirklich dann, also wenn es überhaupt dann in der Tüte mit dabei war, in der Solavie-Tüte, also eher selten, vielleicht einmal dann in der Saison und dann wusstest du aber, bei denen kannst du es gerade kaufen, aber wenn du da dann nicht hingekommen bist, dann war es halt total schnell weg.
Ja, ich bin ja auch mal sehr gespannt, ich ziehe ja demnächst um und werde dann in einem Stadtteil wohnen, in dem die Chance, sowas zu bekommen, wesentlich größer ist als jetzt hier in Tempelhof und ich sag mal, diesem südlichen Bereich von Kreuzberg, in dem ich mich im Moment bewege. Also ja, bin ich sehr
weißt du schon mal, dass es Ausland um die Ecke gibt.
Und zwar ein Stück 1 Euro. Und die waren, also Größe, ich glaube, es war Größe 2, jetzt nicht die Größen.
Ja. Ja, die Größen finde ich eh nicht so gut.
Naja, so ab 3, also 4 finde ich, also ich finde, ich esse, ich habe gern, also nö, doch, auch.
Ja, das ist wie mit den Wildschweinen, also eher die Kleinen.
Das war ja wirklich ein Stück 1 Euro, das ist billiger als am Meer in Frankreich.
Ja, fast. Aber die haben noch frisch gerochen, ja?
Die waren super. Ich habe dann auch gedacht, willst du es wirklich wagen? Weil das war auch noch ein georgisches Restaurant, wo ich dachte, okay, Khachapuri kriegt ihr bestimmt super hin mit Austern, ich weiß ja nicht. Und die Kellnerinnen und Kellner, da waren ziemlich viele. Draußen hing ein Schild im Fenster, Praktikanten gesucht. Und das waren auch irgendwie alles Praktikanten, hatte ich das Gefühl. Weil die haben sich so ein bisschen unbeholfen angestellt die ganze Zeit. Und also ich hatte ein bisschen Misstrauen, aber dachte mir, okay, riecht gut, schmeckt gut, Konsistenz ist okay. Mal gucken, was heute Nacht passiert. Und ist nichts passiert. Also waren prima Austern.
Okay, cool.
Ich meine, irgendwie ein Dutzend Austern und dann habe ich mir noch so eine Kanne grünen Tee dazu bestellt. Ein Dutzend Austern, eine Kanne grünen Tee, 16,50.
Mhm.
Das ist eigentlich,
jetzt auch nicht meckern.
Das
ne?
ist eigentlich, ist das sind Preise wie vor 10 Jahren oder sowas. Das sind
Preise wie irgendwann direkt in der Bretagne an der Küste, so, ne?
Ja, nicht mal. Also selbst da ist es ja, also weiß ich jetzt gar nicht, was haben wir denn? Ein Dutzend Austern und ein Wein?
Ja, doch, kriegst du noch für 1 Euro das Stück meistens.
Ja, ja,
also 12 Euro.
Na, ich weiß nicht mehr, was wir bezahlt haben. Aber es war auf jeden Fall günstig. Aber ja, es war lächerlich günstig, der Laden, ja.
Ja, ja cool. Hm? Ich finde, diese Erdbeere geht dann über, kennst du diese Erdbeersahnebonbons?
Ja, ja, natürlich. Campino heißen die, ne? Oder? Also diese, die so gedrillt aussehen, ne? So weiß-rot und dann so ein bisschen verschraubt.
Genau,
ne?
Genau. Mhm. Ich finde, das kommt dann. Also in der Nase ein bisschen, am Gaumen kommt es dann. Muss man
mal probieren. Ich schau mal. Oh ja. Geil.
Ja, ist geil, ne? Erdbeersahnebonbon und dann die Säure durchschossen.
Super.
Ja.
Das ist wirklich ein witziger Wein. Ah, oh, super.
Ne?
Mhm. Habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Und ich finde, der hat auch am Gaumen mehr was von einem Rotwein als von einem Weißwein.
Ja. Das ist schon eindeutig, ja, Richtung Rot, finde ich auch.
Und das ist bei so Rosés, also die Rosés, an die ich mich so erinnere, da ist es eigentlich eher Tendenz Weiß.
Mhm. Mhm. Ja, also auch der hat so eine leichte Tendenz tatsächlich, so ein bisschen runder und üppiger zu sein.
Mhm.
Mhm. Außen frisch.
Der ist ganz böse, fällt mir gerade auf. Mhm. Oh, den schön kühl im Sommer. Oh.
Ja, ich finde,
das endet also, das nicht
macht
gut.
Mir auch jetzt Spaß, muss ich sagen. Das ist echt cool. Das ist ein cooler Wein, weil es wirklich sehr eigenständig ist für ein Rosé.
Ja.
Fällt mir jetzt auch gar nicht so direkt einen Vergleich dazu ein, muss ich sagen. Das ist cool.
Ja, ja schön. Stimmt. Das ist eigenständig ist gut. Und das, wie du sagst, für ein Rosé, also hat man ja eher selten. Also, um einen eigenständigen Rosé zu kriegen, muss man schon ein bisschen mehr suchen. Ja,
ja und schon, auch ja. Durchaus Geld ausgeben.
Also das stimmt.
Kann dann auch schnell teuer werden.
Der hier
kostet 16 Euro. 16, ja. 16, genau. Mhm. Ja, der Chat hat festgestellt, dass dieser Wein aus Franken kommt und nicht aus Franken.
Also, ich gucke mal hinten drauf.
Ja.
Franken.
Franken.
Ist das ein Typo?
Frankenwein.
Ist das ein Typo oder hat er das extra? Das hat er extra gemacht.
Meinst du?
Hör mal, der nimmt die Flasche in die Hand, um da so ein Rosé-Kapselschmier drauf zu machen. Aber nicht ein Edding, um hinten Franken durchzustreichen oder irgendwas anderes?
Ich keine weiß Ahnung. Nicht. Es gibt solche Sachen passieren tatsächlich. Also,
ne? Ja, okay, stimmt. Aber schön, Franken.
Es gab ja mal ein Magazin, ich weiß nicht mehr, welches das war. Da ist denen irgendwie nicht aufgefallen, dass die auf dem Magazintitel irgendwie das Logo vom Magazin vergessen haben.
Ja, das ist der Stern. Die haben einfach ihr Logo abgeschafft. Ne?
Nee, nee. Also das war die erste Ausgabe und ja? Ist niemandem aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie so...
Was passiert hier? Also ich habe nicht... Weißt du noch...
Mondschwinde in der Jukka-Palme war so eine moderne Erzählung. Ich habe das mehrfach gelesen und also zu diesen Themen, was so passieren kann, wenn es irgendwie richtig schief geht. Ne? Weil mir ist das ja auch mal passiert. Ich habe ja irgendwie... Ich musste mir mal irgendwie ein paar tausend Hemden nachbügeln, also hinten so ein Logo drauf bügeln. Bei einem Arbeitgeber von mir, weil ich irgendwie das an die Druckerei geliefert hatte und eines dieser Logos habe ich irgendwie als JPEG belassen und das ist dann nämlich mitgedruckt worden. Da muss ich dann nachher, ja genau. Also solche Sachen passieren halt.
Es gab in der New Economy, da waren wir ja auch schon dabei, gab es eine Zeitschrift, die sollte Vivian heißen. Aber jeder, der damals, also das war ja Ende der 90er, also da hat ja noch nicht, also kannte sich ja kaum noch jemand aus, da war das ja tatsächlich noch Neuland, dieses mit dem Internet. Aber jeder, für den das nicht Neuland war, wusste, dass dieses Logo, also das A war halt ein Ad. Das heißt, du bist ständig am Kiosk vorbeigelaufen und hast einen Magazintitel gesehen, der hieß Vivietten. Und ich dachte immer so, Leute, das sind doch keine Bonbons. Also, Vivietten-Husten-Bonbon, das fand ich, ja passiert.
Aber passiert.
Scheint sich verkauft zu haben. Damals hat sich alles verkauft.
Ja, eben. Ja, und Franken wird auch den wenigsten auffallen. Ja.
Außerdem hat man dann was, um drüber zu reden, wenn man dann da sitzt und ein bisschen angetütert ist und zum fünften Mal darüber redet, dass da hinten Franken draufsteht, weil Betrunkene reden immer
so. Ja, man kommt ja dann auch nicht mehr davon weg, ne, wenn man es einmal entdeckt hat. So, ne? Ja. Das ist wie mit der Märkischen Oder-Zeitung.
Motz.
Also wenn man Deutschlandfunk hört und Presseschau, dann taucht ja sehr häufig die Märkische Oder-Zeitung auf.
Ja.
Und beim allerersten Mal habe ich gehört Merkelsche Oder-Zeitung. Und da war Merkel natürlich auch noch lange Kanzlerin. Und seitdem höre ich das immer, wenn die sagen Märkische Oder-Zeitung, dreht sich das in meinem Kopf zu Merkelsche Oder-Zeitung.
Aber kam Merkel nicht auch aus Schwedt an der Oder?
Ja, irgendwie so, ne?
Das macht es dann halt doppelt schwierig, ne? Interessant cremig ist der.
Ja.
Ich finde, der fühlt sich im Mund nach mehr als 12,5% an.
Das stimmt, ja, das stimmt. Der hat eine gewisse Wärme und dabei. Also nicht Hitze, aber Wärme. Und gleichzeitig aber tatsächlich auch eine ganz gute Säure dabei. Mhm.
Echt
also schon sehr eigenwillig so, ne?
Ja, also es ist nicht jetzt, wo du sagen würdest, ah, das ist ein Rosé, sondern das ist irgendwie
was
ist anderes.
Eher, ja. Ist was anderes, also wirklich eigenständig, eigenwillig. Ja.
Ich probiere noch mal, wenn ich diesen Korken hier wieder reinkriege.
Ja, den Tramin dann auch mal, meinst
genau, du? Den probiere ich jetzt noch mal.
Wie, wenn du den Korken, also du musst den Korken in den Rosé, weil der Tramin ja hat.
Nee, aber in den Rosé den Korken wieder, weil ich stelle den auf den Boden. Weil mein Schreibtisch recht klein ist und ich weiß ganz genau, wenn ich aufstehe, trete ich die Pullen um. Darum drücke ich da immer den Korken wieder rein, bevor ich das wegstelle. Der hat auch ein bisschen, hatte ich das eben bei dem gesagt oder bei dem mittleren? Der hat auch so ein bisschen dieses schmutzige Stöckchen.
Achso, das schmutzige Stöckchen.
Im Vergleich zum Rosé mussiert der jetzt.
Stimmt.
Was witzig, an der, ne? Säure wahrscheinlich liegt.
Ja, also wir starten ins Jahr sozusagen mit eher klassischen, etwas opulenteren Weinen. Was eigentlich ganz schön ist zur Jahreszeit, also wenn man ja tendenziell eher Weißwein trinkt, frisch, und dann aber trotzdem mitten im Winter steckt, also hier liegt ja noch Schnee.
Gute Idee. Echt, bei euch liegt Schnee?
Ja. Ja.
Nee, bei uns ist einfach...
Ist nicht mehr viel, aber...
Bei uns war ja Blitzeis. Und das geht jetzt einfach nicht mehr weg. Das bleibt jetzt einfach liegen. So ein bisschen verharscht ist, weil manchmal nieselt das noch was drüber. Aber ja. Und ganz schön ist bei mir direkt gegenüber, also direkt gegenüber, wenn ich aus dem Fenster gucke, ist eine Stelle, die ist so vielleicht ein Meter oder sowas, die scheint dermaßen glatt zu sein, dass alle, die vergleichsweise sicher im Pinguingang die Straße runterlaufen, genau da ins Straucheln kommen. Und zwar alle. Im Grunde kannst du dich bei mir ins Fenster setzen und hast die ganze Zeit was zum Feixen.
Ach ja, okay.
So.
Ja.
Jetzt mal zum Geschäftlichen hier, ne?
Du schmatzt aber auch heute.
Entschuldigung, es ist so lecker.
Geschäftlich,
außerdem hat man uns mal vorgeworfen, außerdem hat man uns schon mal vorgeworfen, dass in der Sendung immer so viel geschmatzt und geschlürft würde.
Ja, das könnte am Thema der Sendung liegen. Ja. Bin mir nicht ganz sicher, aber.
Ja, aber es gibt halt Leute, die müssen unbedingt irgendetwas finden, wo sie sich dran hochziehen können, statt einfach zu sagen, er interessiert mich nicht oder ich finde dich doof, ich höre einfach nicht zu oder lese nicht, was du machst oder was. Ja. So, Vrind live.
Vrind live. Vrindflaschen live im Marieneck. Wir haben es ja schon mal vor einigen Monaten angekündigt, dass wir was vorhaben, so etwas wieder in die Tat umzusetzen, weil das letzte Mal, dass wir das gemacht haben, ist ja schon 9 Jahre her. Das war 2017.
Wahnsinn.
Und jetzt gibt es den Termin, 16. Mai 2026, 19 Uhr. Und es gibt jetzt auch den Blog-Eintrag bei mir. Da steht drin, was man tun muss, wenn man mit dabei sein will. Also, das Ganze machen wir mit mehreren Leuten. Also wir beide sitzen im Wesentlichen, du sitzt im Wesentlichen mit am Tisch. Ich sitze auch mit am Tisch, aber ich stehe auch mit in der Küche.
Okay, das ist nett. Ich trage Sachen hin und her.
Genau, es gibt 34 Karten. Das ist ja jetzt kein Riesenladen, war ja mal eine Kneipe, das Marieneck.
Es ist eine exklusive Veranstaltung.
Es ist eine exklusive Veranstaltung mit uns und mit dabei sind aber Sophia Schillig, Kollegin von mir, die auch gut kochen kann, und Thorsten Goffin, der auch gut kochen kann, ein Freund von uns, der quasi um die Ecke wohnt. Und dann ist der Marco Kramer, das ist sozusagen der Gastgeber vom Marieneck, und wer auch mit dabei sein wird, ist Alex Zülch von Vin Vivant, der ja auch ein langjähriger Freund und Begleiter dieses Podcasts ist.
Echt? Alex kommt?
Ne?
Ach, das Alex ist schön. Kommt. Er kommt extra aus Paris.
Ja,
wir haben
extra aus Paris.
Gäste aus Paris, wie geil.
Genau. Und das Motto ist Liberté, Egalité, Sardine Grillée. Das deutet darauf hin, dass
du das T-Shirt anziehen wirst, auf dem genau der Spruch draufsteht.
Ja, wenn ich bis dahin wieder ein paar Kilo abgenommen habe, mache ich das, sonst nicht. Ansonsten deutet es darauf hin, dass es grillierte Sardinen geben wird. Und überhaupt wird es 6 Gänge geben mit einer bretonisch inspirierten Küche und Weinen von der Loire.
Sehr
wahrscheinlich wird es auch einen Wein aus der Bretagne geben, aber vor allen Dingen von der Loire und vor allen Dingen dann vom Alex. Da suchen wir noch was Schönes aus. Wer keinen Alkohol trinken möchte, dem werde ich irgendwie andere Sachen kredenzen. Das geht auch. Und das Ganze wird 150 Euro pro Person kosten. Und dafür kaufen wir einfach sehr gute Fisch und Meeresfrüchte.
Das ist dann all-inclusive, ne?
Das ist dann all-inclusive, die Weine, das Essen, Zwischenweine. Und wer dann irgendwie die Nacht zum Tag machen will,
kriegt vielleicht auch noch das ein oder andere Reparaturbier hin.
Er kann dann hinten raus irgendwie noch was dazu nehmen. Und das läuft jetzt einfach so, weil ich hatte jetzt keinen Bock, tatsächlich irgendwie so eine komische so einen Finanzdienstleister jetzt einzuschalten für 34 Karten.
Nicht, aber Charissa von Shopify sagt mir vor den Podcasts immer, dass das total super ist, wenn man...
Echt?
Das, kennst du diese Werbung nicht?
Doch, natürlich.
Das, okay, das ist the most annoying Werbung aller Zeiten.
Ja. Wir machen das nicht, wir machen das einfach ganz oldschool. Ihr schreibt mir eine Mail an vrind@originalverkorkt.de und schreibt am besten direkt eure Rechnungsadresse mit dazu und dann kriegt ihr von mir eine Rechnung und dann bezahlt ihr die und dann seid ihr mit dabei und das geht einfach nach Eingang der Mail, nach Eingang der ersten Mail, jetzt nicht nach Eingang des Geldes, sondern nach Eingang der ersten Mail.
First come,
kann ja auch
surf.
Sein. Ne?
Okay.
First come, first serve.
Okay.
So ist es. Ja. Und ich freue mich. Also freue mich drauf.
Ich
also
bin
wir,
total
wir
gespannt.
Nicht
ich bin
auf,
ja immer super.
Ne? Also,
ich habe ja Probleme mit Publikum. Darum bin ich immer super gespannt. Also es ist so.
Ja, also ja. Aber ich meine, du bist ja in Köln zu Hause. Du machst irgendwie deine eigene Publikumsbespaßung da. Einmal
Odonien
im Jahr.
Ist was anderes. Odonien
ja,
ist ja
das
so, dass
ist halt
da
ein
alle kommen
Hörer-Treff,
und mit,
so,
nein, nee,
mit,
eben nicht.
Mitmachen.
Da machen alle so miteinander, kungeln so rum und ich stelle mich dann so irgendwo an die Seite und muss nicht, bin halt nicht die, also ich stehe da nicht auf der Bühne, ich stehe nicht gerne auf Bühnen vor Publikum. Sodass,
ja, aber das machen wir ja auch nur so halb da, ne?
Ja,
also
ich
wir nehmen
das
ja auch nicht auf.
Ja.
Also mittlerweile ist es ja irgendwie so Usus, dass die Leute irgendwie so Live-Podcasts machen vor Publikum und
ja,
das dann auch aufnehmen. Das machen wir nicht. Also da läuft kein Mikro, sondern wir quatschen einfach mit euch, ne? Ja, genau, so. Also wir quatschen auch ein bisschen zu zweit, glaube ich, und wir stellen die Sachen natürlich auch vor, aber eigentlich geht es darum, dass wir irgendwie alle zusammen Spaß haben.
Genau.
Ja.
Essen und trinken zusammen sozusagen, genau.
Genau.
Die nächste Sendung. Ich habe bei mir im Kalender stehen, dass wir an einem Dienstag, dem 24. Die nächste Sendung machen werden. Habe ich mich da vertan oder machen wir wirklich am 24.? Weil eigentlich sind wir immer Mittwochs.
Genau, wir machen jetzt auf jeden Fall irgendwann an einem Dienstag und das ist der 24. Februar. Ja,
alles
genau.
Klar, okay.
Weil ich am 25. haben wir irgendwie Konzertkarten und die Woche davor, Aschermittwoch, ging glaube ich bei dir nicht. Und deswegen haben wir es auf den Dienstag verlegt.
Ah, okay. Siehst du, hatte ich schon wieder vergessen gehabt.
Ja.
Ja, dann.
Und da gibt es dann, genau, da gibt es dann vom Sebastian, der macht eben für Rot-Weiß-Rosé seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr, macht er eben mit bestimmten Weingütern so eigene Abfüllungen, also tatsächlich eigene Weine. Also man kann das ja auch so machen, dass man einfach nur ein eigenes Etikett draufklebt, aber die machen dann auch tatsächlich, der ist dann auch eben involviert, weil der eben auch Ahnung davon hat. Und da entstehen eben eigene Weine, die heißen dann Chateau Schütz. Genau.
Chateau Schütz.
Da machen wir, ne?
Ja, also, schön.
Genau, das ist so geschrieben wie Fourchour.
Ja.
Ne? Genau. Das trinken wir dann im nächsten Monat. Genau.
Genau, im nächsten Monat. Das Gastro-Tipps haben wir gar keine, du auch keinen? Weil ich habe nichts, ich war nicht essen, ich war nicht trinken, ich habe irgendwie, ja doch, ich war hier um der Ecke in der Kneipe Grünkohl essen, aber das war es dann auch. Und das ist sowieso die Winterkarte, die ist bald sowieso wieder vorbei.
Nee, ich habe im Dezember habe ich im Wesentlichen dann nach unserer Sendung, ich habe nochmal nachgeguckt, eigentlich nur selber gekocht.
Ja.
Oder mich mal von Freunden bekochen lassen. Jetzt letzte Woche war ich im Pfeif in Bochum. Die haben auch gekocht. Also es ist ein toller Laden vom Tibor Wärzel. Also der Tibor Wärzel ist ja schon lange. Die machen das zu zweit. Das Pfeif ist ein kleines Restaurant, was wirklich sehr, sehr gut gekocht wird. Es ist nicht so einfach, da einen Platz zu bekommen, weil es eben ein kleines Restaurant ist und die Karten schnell weg sind. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Man gibt gar nicht so viel Geld aus, wie man denken würde, wenn man das Menü sieht. Ich war da jetzt tatsächlich in einer kleinen Runde von Leuten, von Freunden, weil dort ein Winzer von der Loire war, der Cabernet Franc aus einem Weinberg ausgeschenkt hat und der Tibor Wärzel, also hatte die Flaschen gesammelt, also wie ich das ja auch mache von manchen Weinen, ja, also dann hast du irgendwann 10 Jahrgänge zusammen oder so, stellst sie auf den Tisch, was einigermaßen für ihn katastrophal war, dass er selber gar nicht mit dabei sein konnte, weil er im Bett lag. Ja, alle waren da, nur er nicht, ja, und wir haben alle seine Weine getrunken. Das ist schon echt bitter so, ja. Wirklich bitter.
Ist so ein bisschen wie diese große Rosé-Verkostung damals bei dir, wo ich nichts, aber auch gar nichts gerochen habe. Ja.
Genau.
Das ist ungefähr so, weil Wirkungstrinken kannst du halt auch mit Schnaps machen. Ne?
Ich hatte das auch einmal tatsächlich mit Portwein in Köln bis in die 1800 so und so viel runter. Und innerhalb, also am Tag vorher ging es mir noch relativ gut und innerhalb des Morgens habe ich es dermaßen abgebaut, dass ich dann, als ich da ankam, auch wirklich gar nichts mehr geschmeckt habe. Also ich konnte nicht mal absagen und den Platz jemand anders geben, so, weil es dafür einfach zu spät war. Und ich habe einfach gar nichts, ich habe einfach nur dabei gesessen. Das war schon auch schräg.
Hast du in die Ecke gesetzt und gejammert, einfach um den anderen den Abend auch noch zu versauen. Das Menü liest sich sehr schön. Crudo von der Gelbflossenmakrele, Grapefruit, Mandel, junger Kohl. Nicht schlecht. In Salz gebackener Sellerie. Bourbon.
Ja, das hat mir das auch schön. In Salz gebackenem Sellerie, sehr gut. Ja, ist ein tolles
und
Restaurant.
Ist okay, also 99 Euro vegetarisch, 89 Euro, das kann man mal bringen.
Mhm. Ja. Genau, und dann hat der Geldgeber, der hat 4 Läden in Bochum. Mhm. Das läuft sehr gut. Der Tibor ist auch, glaube ich, seit 10 Jahren dort, was ja auch relativ selten ist. Der macht Wein und kocht. Mhm. Der ist also auch ausgebildeter Sommelier. Tatsächlich habe ich ihn kennengelernt, weil ich ja 2-3 Jahre an der Wein- und Sommelier-Schule in Hamburg gelehrt habe und er saß bei mir in einer Klasse. Und das war 2014. Und im Prinzip kann man von da aus dann zum Grünen Gaul wechseln oder war vielleicht vorher da. Das gehört auch zu diesem Konglomerat. Ja,
steht hier auch drauf. Wir führen keine Wartelisten. Wir bitten um Verständnis. Sehr gerne empfehlen wir alternativ die KollegInnen von zum Grünen Gaul, Wirtshaus Franz Ferdinand und vom Living Room.
Ja, genau. Ja. Das sind die anderen Läden. Mhm. Wobei der Grüne Gaul jetzt für, würde ich sagen, für Wein-Nerds noch also dann am coolsten ist. Und das zeigt das auch in Bochum. Ja, und es gibt noch 2-3 andere coole Läden in Bochum, wo man immer so denkt, da ist gar nichts los außer Kohle. Denkst du, ne? Oder Döner oder.
Nein, also oder bitte.
Es gibt genügend Leute, die der Meinung sind, dass im Ruhrgebiet immer noch langweilig
aber
ist.
Aber das war schon, ich habe vor 30 Jahren im Ruhrgebiet gearbeitet und da war das schon nicht so, wie alle glauben, dass es im Ruhrgebiet war. Ja. Also das Ruhrgebiet ist wirklich eine der attraktiveren Regionen hier in Deutschland, was man wirklich erstmal erleben muss. Also man muss da mal hin, muss sich da mal umgucken. Natürlich gibt es auch Dreckecken, aber die gibt es halt, gibt es halt überall. Also,
ja, natürlich.
Klar. Aber so, also das Schimanski-Ruhrgebiet aus den 1980er Jahren, das existiert nicht mehr, das ist schon lange weg. Das war in den 90ern schon nicht mehr wirklich da.
Ja, haben genau. Das war eigentlich mein Tipp. Ja.
Dann gehen wir jetzt nach Hause. Christoph, ich danke dir.
Ich danke dir, Holger.
Wir danken dem Chat fürs Live-Mitspielen. Wie gesagt, die nächste Live-Sendung gibt es am 24.02.2026. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wir danken Wolfram für alles.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für 2 Personen, wird nur gemacht ab 140 Pfund. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
redet, ist nicht tot.